Sie hören eine Veranstaltung des Kepler Salon Linz vom 16. Oktober 2011 mit dem Titel 4.5 Million Steps vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Die Vortragenden sind die Donauwanderer Beatrix Ums Weichselbaum und Florian Weichselbaum. Die Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir sind überwältigt, dass so viele gekommen sind. Ehrlich gestanden, wir haben es eh erwartet, aber es freut uns umso mehr, dass es eingetroffen ist. Ja, ich bin die Präsidentin des Vereins Freunde Kepler Salon. Mein Name ist Elfi Schulz und das ist heute unsere erste Veranstaltung für die Freunde und die Freunde, die es werden wollen. Der ganze Vorstand heute ist vertreten. Wir haben heute sehr viel selbst organisiert und gemacht mit großer Unterstützung des Kepler Salons, mit der Organisatorin Iris Meyer, die auch heute die Technik macht. Sie ist auch Freundin des Kepler Salons, als ein Mitglied des Vereins. Und wir sind heute alle geschlossen angetreten, um unseren wunderbaren Florian Weichselbaum und die Beatrix Ums Weichselbaum heute dieses Geschenk, muss ich sagen, heute eigentlich erst überreichen. Die Idee zu diesem Tag war, Florian hatte seinen 50. Geburtstag und er ist Schriftführer vom Verein und wir haben uns gedacht, was schenkt man so einem dynamischen Menschen und zum 50. Geburtstag, und dann ist die Idee geboren, nach der Reise schenken wir beiden dann diesen Tag heute. Ja, 4.500 Steps und 122 Tage sind sie unterwegs gewesen. Und sie werden uns dann berichten. Beide waren schon 2009 aktiv freiwillige Helfer im Kepler Salon. Und so war es natürlich naheliegend, dass sie auch weiter Mitglied im Verein sind. Und Florian wurde eben Schriftführer. Und ja, wir sind sehr glücklich darüber. Ja, es sind heute sehr viele neue Gäste da und das freut uns auch sehr, und da gibt es jetzt kurze Einführung. Also eine halbe Stunde wird der Vortrag sein. Man kann natürlich jederzeit Fragen stellen, zwischendurch nehme ich an. Und anschließend ist eine Stunde Zeit, dass Sie alles, was Sie am Herzen haben, wenn Sie vielleicht die Absicht haben, auch so eine Reise zu planen, dass Sie dann Fragen stellen können. Bitte, jeder Kepler Salon wird aufgezeichnet, so auch dieser heute. Warten Sie dann auf das Mikrofon. Zwei Mitglieder von uns werden das Mikrofon reichen, damit man dann natürlich auch Ihre Fragen nachhören kann. Also das ist ganz, ganz wichtig, bitte. Ja. Wäre soweit alles gesagt. Ja, noch etwas. An der Bar finden Sie Getränke. Also heute gibt es Kaffee und ausnahmsweise auch Tee. Wird auch vom Verein bereitgestellt. Wir haben auch in Eigenregie Kuchen gebacken, 6 Stück an der Zahl. Ich glaube, sie sind sehr lecker geworden. Und greifen Sie zu. Wir würden uns freuen, wenn Sie das genießen, während oder nachher. Ja. Bitte, Florian und Beatrix, wir sind schon sehr gespannt.
Also guten Tag, grüß Gott, grüß euch, servus, dobre den, Jona Bott, dobre dan und buona siva.
Mir nicht schwer zu erraten ist, sind das die Begrüßungsformeln, die wir auf unserer Reise eine nach der anderen gebraucht haben. Wir sind also durch 8 Länder gegangen und es freut uns irrsinnig, dass so viele Leute da sind, die unseren Blog begleitet haben, die wir unterwegs getroffen haben, und das ist für uns ein irrsinnig schönes Erlebnis, dass jetzt sich so viele für unsere Reise interessieren.
Ja, vielleicht, also zum einen einmal, wir sind furchtbar nervös, haben Sie ein bisschen Geduld mit uns. Es ist so gedacht, dass wir heute hier nicht einen Bildervortrag halten, sondern dass wir einfach eine Erzähl zusammenkommen oder Vortrag halten. Bildervorträge ist eine andere Geschichte und das macht man vielleicht auch noch, aber.
Wir haben zwar Bilder ausgesucht, weil ursprünglich haben wir gesagt, wir zeigen 10 Bilder, aber insgesamt haben wir 4.000 oder 5.000 Bilder gemacht und die Auswahl ist uns dann so schwer gefallen, dass es jetzt doch mehr geworden sind, aber wir lassen die einfach nebenbei laufen und erzählen unsere Geschichte, die nicht immer zu den Bildern wahrscheinlich passen wird.
Beginnen wir vielleicht ganz vorne. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir das gemacht haben, was wir da gemacht haben?
Das ist ganz wichtig.
Es war so, dass ich immer schon 15 Jahre früher schon immer gesagt habe, irgendwann möchte ich einmal eine Auszeit nehmen. Ich habe viel gemacht im Leben, habe einen anstrengenden Beruf gehabt. Und so war es dann eigentlich die Entscheidung, die wir dann, wie wir 1999 geheiratet haben, haben wir das gemeinsam festgelegt. Wir werden uns mal eine Auszeit nehmen. 2001 haben wir dann auch das Jahr festgelegt. Das war dann so, dass es dann noch 10 Jahre waren zu meinem 50. Geburtstag und mit dem haben wir es dann eben gebündelt. Und so ist dann die Zeit herangekommen. Wir haben uns eigentlich entschlossen gehabt, den Jakobsweg zu gehen. Das sicher auch eine total schöne Sache ist und gewesen wäre. Wir haben uns ja sogar schon eingelesen, wir haben alle Literatur studiert und waren fix auf das vorbereitet, als dann Ende letzten Jahres die neuesten Medienberichte veröffentlicht wurden, neue Rekordzahlen, wer alle den Jakobs geht, und dann haben wir gesagt, das ist nicht unseres, wir möchten eigentlich was für uns gemeinsam machen. Und eines Tages, wir gehen wieder auf der Donaulände spazieren mit unserem Hund, der ja viel Auslauf braucht, gehen wir viel der Donau entlang und dort gibt es ja bekanntlich diese Steintafel, die darauf hinweist, dass es von dort 2135 Kilometer bis nach Sulina sind, und wenn wir da vorbeigehen, sagt die Bertrix, wäre es nicht was für uns, die Donau zu gehen? Und so ist es passiert. Wir sind dann nicht von Linz weggegangen, sondern wir sind wirklich bis zur Quelle gereist und von dort weg dann bis zur Mündung ins Schwarze Meer gegangen. Diese 2888 Kilometer der Donau entlang.
Genau. Ja, für mich als Linzerin hat die Donau immer Faszination gehabt. Wenn man als Kind irgendwas da reingeschmissen hat, hat man gesagt, das kommt dann irgendwann im Schwarzen Meer raus. Und irgendwie war das total toll, die Idee, dass man sagt, ja, jetzt schaut man mal, wie würde irgendwas, was man da reinschmeißt, dann den Weg nehmen. Ja. Und so haben wir dann im Winter begonnen, uns Gedanken zu machen, ja, wie könnte das eigentlich gehen, welches Kartenmaterial gibt es da, wie findet man seinen Weg, was machen wir mit unserem Haushalt, Wir haben Probewanderungen gemacht, damit wir überhaupt einmal gesehen haben, wie viele Kilometer schafft man am Tag. Wie ist es, wenn man den ganzen Tag wirklich geht? Da sind wir einmal von Linz nach Aschach gegangen, einmal von Linz nach Steyr. Das sind immer so in etwa 30 Kilometer. Wenn man das einen Tag geht, ist das okay, weil am nächsten Tag kann man sich eh wieder ausrasten. Wir haben das auch gemacht mit Gepäck und ohne, einfach, dass man mal sieht, wie ist es, wenn man den ganzen Tag draußen ist, und so haben wir uns eben schön langsam immer weiter hingehandelt. Und nach Ostern, am Osterdienstag, sind wir dann mitten in der Nacht mit Hut, Stock und Rucksack zum Bahnhof gegangen und sind in den Zug gestiegen. Muss man zuerst nach München fahren, München muss man umsteigen nach Ulm, von Ulm nach Donaueschingen. Und in Donaueschingen, das war irgendwann dann in der Früh, haben wir den Bus nach Furtwangen bestiegen.
Genau, und wir haben
das dann losgegangen.
Wir haben, bevor wir da in den Zug gestiegen sind, natürlich zu Hause noch vieles erledigen müssen. Der Haushalt wurde niedergefahren, der Kühlschrank leer gegessen, die Zeitung abbestellt, das Internet abbestellt, die Eltern, das war zum Beispiel was, wir haben die Eltern dann eingeladen und denen berichtet, was wir vorhaben. Also ich glaube, meinen Vater hat es damals ziemlich die Haare aufgestellt. Und ja, und so sind wir dann in Furtwangen, wie wir angekommen sind, zum Mittag, nach dem Mittagessen zur Quelle gewandert. An dem Tag, am ersten Wandertag, ist alles nach der Reihe schon schief gegangen. Wir haben uns gleich einmal ordentlich verlaufen. Man geht also, wir haben gesagt, das ist ja ganz einfach, dort ist die Breg, da brauchen wir nur entlang gehen bis zur Quelle, gehen wir dem Fluss nach, haben dann irgendeine Gabelung übersehen, sind mehrere Kilometer in dem falschen Rinnsal nachgegangen, bis uns dort jemand gesagt hat, da kommt sie nie zur Quelle, das ist ganz was anderes, also schon auch zu einer Quelle, aber nicht zur Bregquelle, dann sind wir wieder zurück, sind wieder die anderen 7 Kilometer den Berg rauf.
Ist das so schlecht angeschrieben?
Es gibt dort auch jede Menge Wanderwege. Wir waren einfach leichtsinnig, wir waren einfach zu übermütig. Ne? Das haben wir gleich am ersten Tag
gelernt. Ja, gleich am Anfang ist es nicht so schlecht, nicht?
Und im Schwarzwald, da geht ja überall eine Quelle auf. Das ist ja übersät mit Quellen. Und
Wasser.
Und gesagt, ah, da ist eine und passt schon.
Genau. Die Quelle ist also auf einem Hügel oben, da ist eine richtige Sumpfwiese, wo am Ende der Wiese sozusagen dann das ganze Wasser herauskommt und das ist die Quelle der Breg. Ist auch interessant, oberhalb dieser Wiese ist sozusagen die Wasserscheide, diese Kuppel geht auf der drüberen Seite das Wasser in die Nordsee, auf der rüberen Seite eben in den Donaustrom und in Südosten dann ins Schwarze Meer.
Genau. Ja, im Schwarzwald, man sieht es da, wir sind da mitten im Frühling angekommen. Das war eine herrliche Frühlingslandschaft. Das Wetter hat auch mitgespielt, da war es zwar noch ein bisschen kühl, aber es war total angenehm zum Wandern. Und wir sind dann eben vom Donauursprung, der ja in Furtwangen ist, zur Donauquelle nach Donaueschingen marschiert. Donaueschingen, also Furtwangen, das bürgerliche Furtwangen und das fürstliche Donaueschingen, die haben eine Zeit lang gestritten, wo jetzt der Anfang der Donau ist. Und irgendwie haben sich die beiden dann, oder irgendwie ist dann ein salomonisches Urteil gefällt worden, dass man gesagt hat, der Ursprung der Donau ist in Furtwangen mit der Bregquelle und die Quelle, die Donauquelle ist in Donaueschingen, wo ja dann bekanntlich Bregach und Breg zusammenkommen. Der Donautopf. Sind wir noch, sind circa 40 Kilometer nach Donaueschingen gewandert. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass die Donau der einzige Fluss ist der Welt, der nicht von der Quelle oder vom Ursprung zur Mündung vermessen ist, sondern das ist genau umgekehrt. Also die Donau wird von Sulina aus vermessen, von dort, wo sie endet. Und das war nach dem Krimkrieg hat man gesagt, eigentlich wäre es ganz nett, wenn man die Donau irgendwie international schiffbar machen könnte. Und da hat man eben von unten begonnen, das heraufzumessen.
Das ist oben, ein Unikum. Oben hätte man nicht gewusst, wo man beginnen soll, weil die nicht waren, wo der Beginn
ist. Und ja, so ist eben von Sulina bis Furtwangen 2888 Kilometer lang, unsere Donau.
So sind wir also dann dem kleinen Donau-Bächlein am Anfang eigentlich noch durch die wunderschöne Frühlingslandschaft Deutschlands gewandert, von einem kleinen Dorf zum anderen, wo uns in der Früh immer die Glocken aus dem Bett geholt haben und wo wir also eigentlich den ganzen Tag immer in der Natur waren. Die wirklich größere Stadt war dann Ingolstadt, war das ja die erste Stadt? Ingolstadt. Stadt, ja. Wir haben irrsinniges Glück auch mit dem Wetter gehabt. In Deutschland oder hier in ganz Westeuropa war ja im Frühling der Frühling war sehr warm und trocken. Also die Donau hatte Niedrigwasser die ganze Zeit. Und wir sind nie nass geworden eigentlich in der Zeit. Und das war sogar so, dass man gesehen hat hinter uns, ich glaube, Da ist eine Regenschauer nachgekommen, einen halben Kilometer hinter uns hat es da sicher schon geregnet, aber wo wir gegangen sind, war es immer trocken eigentlich. Das war phänomenal.
Ja, wenn England reisen, ja.
Ingolstadt, genau, in Ingolstadt, dort hat es geregnet, aber wir hatten uns dann entschieden, das Audi-Museum zu besuchen, somit war uns das mit Regen eigentlich egal. Das war auch nett, weil wie wir da hingekommen sind, in Ingolstadt fahren wir mit dem Bus, weil es geregnet hat, zum Museum hin und sagen dem Busfahrer, wir möchten also in das Audi-Museum, sagt er, da müssen wir mit ihm bis zum Busbahnhof und dort umsteigen, dann fährt ein anderer Bus dorthin. Und als wir am Busbahnhof angekommen sind, sagt er, bleibt sitzen. Und wir bleiben sitzen, kennen uns eh nicht aus. Und er sagt dann, ich habe jetzt Pause, ich fahre schnell hin. Und so sind wir da mit einem, der ist nicht mehr da, okay. Gut, sind wir mit dem Bus in einer Sonderfahrt, in Höllentempo durch die Stadt geflitzt. Der hat dann den offiziellen Linienbus überholt, hat er ganz stolz gesagt, schaut, da steht der Linienbus vor der Station. Wir sind viel schneller, natürlich Abkürzungen nehmen können, hat uns dort ausgeladen. Wir haben ein Museum. Im Museum haben wir Pilgernachlass bekommen beim Eintritt, wir haben nichts zahlen müssen. Und das war total nett, genau.
In Deutschland und Österreich eigentlich auch noch ist uns oft passiert, dass uns die Leute angesprochen haben, ja, ihr geht auch den Weg. Wir sind einfach für Jakobspilger gehalten worden. Wir haben immer unseren Rucksack und einen Wanderstock gehabt und Hut und da sieht man es eh. Damit ist man einfach in Österreich oder in Deutschland als Jakobspilger. Das kennt man, das ist bekannt. Mhm. Und wenn wir dann gesagt haben, nein, wir gehen nicht den Jakobsweg, wir gehen in die andere Richtung.
Und aber ein bisschen hat euch der heilige Jakob schon ein bisschen begleitet, glaube ich. Was ist
wir, haben ja immer, wir haben ja die Markierungen immer getroffen bis Ende Ungarn, ja. Glaube ich, dann nimmer mehr. Also Bulgarien, Rumänien ja. Haben wir keine mehr gesehen. Okay. Aber sonst haben wir immer wieder die Jakobswege gekreuzt oder irgendwo.
Auf auch. Alle Fälle.
Und viele haben gesagt, ihr geht verkehrt, ihr seid falsch. Und dann haben wir gesagt, wir sind am Nachhauseweg.
Genau. Zuerst hat man kurz gesehen, am Anfang haben die Füße schon gelitten. Wir sind da, also ich bin losmarschiert mit hohen Wanderschuhen und wenn man wirklich den ganzen Tag im selben Schuh drinnen steckt und irgendwann wird es warm und irgendwann kriegt man Blasen und man glaubt gar nicht, wo man überall am Fuß was möglich ist, dass man Blasen kriegt.
Wir sind einmal in einer Apotheke gesessen, in der Früh einkaufen waren wir also alle paar Tage in den Apotheken. In einer Apotheke gesessen, die zwei Mitarbeiter der Apotheke haben also zusammengeholfen, die Füße, die Zehen einzeln so zu bandagieren, dass wir den Tag wieder gehen konnten. Das war schon. Also da hat die Beatrix einiges mitgemacht und ist jetzt Spezialistin für Aufkleber in Sachen Blasenpflaster. Genau.
Kann ich beraten. Was am Anfang auch schlimm war, das war einfach das Gehen. Also nicht das Gehen selber, sondern wenn man dann zur Ruhe gekommen ist am Abend, wenn wir im Quartier waren, kurze Dusche genommen und dann zum Abendessen fortgegangen und dann sitzt man im Gasthaus und isst gemütlich, das Aufstehen und das ist unbeschreiblich. Also da glaubt man, man ist in der einen Stunde um 50 Jahre gealtert, man braucht da Hilfe zum Aufstehen und bewegt sich in der Zeitlupe wieder zum Quartier hin, aber das, sagen wir noch, 3 Wochen ist das auf alle Fälle besser geworden, dass man immer die Passanten immer glaubt haben, wir brauchen einen Rollstuhl.
Habt ihr da vielleicht ständig besser geworden? Aufgeben kurz einmal gedacht oder
nie? Nein, überhaupt nie.
Nein, wir haben das Gepäck reduziert und das war dann, wir hatten ja am Anfang Dinge mit, das war unglaublich. Also wie ich der Beatrix in Rucksack einmal gestöbert habe, die hat Literatur mitgehabt, ein Donnerbuch mit Donnersagen. Wir haben eine Thermosflasche mitgehabt, weil wir gesagt haben, da machen wir uns einen warmen Tee, das ist schön. Das haben wir alles zu Post getragen und nach Hause geschickt. Wir haben am Schluss eigentlich nur mehr gehabt, 2 Leiberl, kurze Hosen, lange Hosen und Waschzeug. Und die Geschenke, die wir bekommen haben, kiloweise Honig, Früchte und sonst solche Dinge.
Und Zelt und Regen.
Zeltausrüstung, das ist schon genau. Aber sonst haben wir alles, was überflüssig ist. Wir waren mehrmals auf der Post, stückweise abgebaut. Genau, so sind wir halt durch Deutschland, durch die schönen Fachwerkorte und schönen Gegenden Richtung Regensburg, Passau.
In Deutschland ist es so, da gibt es viele Wanderwege, die markiert sind, also das Wandern dort ist dort irrsinnig schön. Es gibt in kurzen Abständen immer wieder kulturelle Stätten oder Orte, Dörfer, die einfach nett sind. Also da merkt man, dass wie zersiedelt Österreich und Deutschland ist. Aber es war...
In Deutschland haben wir auch die erste Zeltnacht dann verbracht. Es war so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch einmal im Zelt schlafen. Wir schleppen da 6 Kilo sonst herum.
6 Kilo?
6 Kilo hat die Zeltausrüstung. Man hat 2 dünne Schlafsäcke, 2 aufblasbare Unterlegmatten, das Zelt selbst. Ist alles das Beste und vom Gewicht her das Geringste haben wir da besorgt. Aber trotzdem kommen 6 Kilo zusammen, die man da schleppt. Ja, und dann war einmal ein Tag, wo es so 20 Grad hatte, da sagten wir, das müsste heute passen und haben das Zelt aufgebaut, direkt an der Donau, ein wunderschönes Plätzchen und in der Nacht hat es abgekühlt, ich weiß nicht mehr, 4 Grad und es hat gefroren wie die Zauberer. Also man muss sagen, das Zelten, wir haben insgesamt 4 Mal im Zelt geschlafen, nur 4 Mal. Das Zelten bei so einer Tour ist eigentlich das überhaupt nicht zu empfehlen, das Unbequemste, was es gibt. Später dann war es ja heiß den ganzen Tag, man geht in der Früh weg, man ist eine Viertelstunde später, pitschnass, durch alles, also rinnt das Wasser runter, man schwitzt bis am Abend und dann soll man sich am Abend in das Zelt reinlegen, ohne sich ordentlich waschen zu können, ohne Hygiene irgendwie, ohne ordentlich essen können, man sitzt dann irgendwo auf der Wiese und isst halt sein Brot, das man mit hat, gut, das war mir eh noch gewohnt, das wäre noch gegangen, aber es ist einfach, man kann sich auch nicht bequem hinlegen und entspannen. Also haben wir immer versucht.
Ist eigentlich eine für Notsituationen gedacht.
Da ist der Bus jetzt falsch eingebaut.
Wir haben auch, eben weil wir so wenig Wäsche mitgehabt haben, eigentlich jeden Tag Wäsche waschen müssen. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter tun. So viel zu mehr Sinn. Aber wir wollen von jedem Land, kurz wenigstens ein bisschen streifen. Dann sind wir eben nach Österreich gekommen. Also ich habe mich total gefreut. Das war so schön, wenn wir da in Jochenstein, das war Sonntag, das war Maitag, Vorsommer. Wir sind da der Donau entlang gewandert, die ist so türkisblau und da gibt es so Kiesstrände, da glaubt man, man ist am Meer und das ist total einladend, dass man da reinspringt und irgendwie man denkt, nicht, dass man an der Donau ist, das war wie irgendein Strand am Meer. Also ich habe mich da total gefreut und das, ich habe zwar die Gegend gekannt, aber in dem Fall, wenn man so durchwandert, war das, ich habe das total intensiv empfunden und auch die Leute, es waren alle so gut ausgelegt und haben uns gegrüßt und heimatliche und Gefühle ja sind ausgekommen.
Wir waren ja auch nach Hause unterwegs.
Genau.
Der Linz war ja, wir sind zu Hause vorbeigekommen und das war ja doch der erste Meilenstein der Reise. Da haben wir dann so circa 700 Kilometer schon geschafft. Mhm. Und es war immer so, dass wir gesagt haben, wenn wir nach Linz kommen, dann können wir noch immer überlegen, gehen wir überhaupt noch weiter oder nicht. Aber das war überhaupt kein Thema. Und ja, wie gesagt, wir haben auch in Österreich, in den Gegenden, wo wir da gegangen sind, das so wunderschön erlebt. Dinge gesehen, obwohl wir die Gegend kannten, Dinge gesehen, die wir noch nie gesehen haben, weil wir einfach durch unsere ruhige Wanderart, die wir da schon hatten und die Gelassenheit und die Zeit mit jedem, den man trifft, auch Zeit haben zu reden. Es war egal, ob wir jetzt eine Stunde früher oder später dorthin kommen, wo wir hin wollten. Das war einfach traumhaft. Genau.
Ja, wenn wir so wenig Zeit haben, glaube ich, verlassen wir jetzt schnell Österreich und kennen die meisten, kann man schnell einmal ein Stückchen nachgehen.
In Krain hat es uns wirklich das erste Mal ordentlich abgeregnet. Da sind wir einen ganzen Tag mit Regenausrüstung, mit Regen dahin gewartet.
Maria und Josef.
Wir haben dann versucht, noch einen Kaffee
Blumenstreusel. Einige Kaffees getrunken, bis wir...
Es hört nicht auf, wir müssen raus. War aber gar nicht schlimm, auch wenn wir dann nicht so früh schauen.
Und das Wetter hat halt total gut zur Gegend gepasst. Das ist der Strudengau, das war eigentlich so ein bisschen verwunschen und mit den Nebelschwaden und mit den Regen, das war wieder schön. Auf alle Fälle sind wir dann durch die Wachau gegangen, wo es natürlich einen guten Wein gibt, kennt eh jeder, wo man auch Mitpilger gehabt haben, was auch total nett war, wenn uns jemand begleitet hat. Weil das war für uns auch immer total nette Abwechslung.
Nach Hause sind wir auf der Nordseite der Donau gegangen. Das ist die allgemein nicht so vertraut waren. Das war total bereichernd, auf der Seite gegangen zu sein, weil gerade in der Frühlingszeit, das ist total schön und ruhig dort gewesen. Und das war.
Dort findet man die wirklichen Weingärten und die Marillenbäume, Kirschblüte, also das war wirklich prächtig.
In Österreich ja, da sind wir immer am Radweg gegangen. Genau. Dann sind wir nach Wien, dort hatten wir auch von Klosterneuburg nach Wien hatten wir wieder Begleitung mit, Wiener Freunde sind da mit uns gegangen. In Wien haben wir einen Tag wieder Pause gemacht, haben wir bei unserer Tochter bleiben können, die es eh schon kaum erwarten können hat, dass wir ankommen. Und dann von Wien ging es weiter in der Richtung Hainburg durch dieses Naturschutzgebiet. Da geht man 35 Kilometer nur dem Damm entlang. Ist zwar wunderschön, aber nicht so aufregend.
Aber es war es auf alle Fälle wert, dass damals Leute aufgestanden sind und gesagt haben, die auch wollen wir schützen, weil es wirklich schön war.
Ja, Hainburg haben wir die Landesausstellung in Konuntum besucht. Das ist das Römerlager, das dort teilweise wiederhergestellt wurde. Da waren an dem Tag gerade Römerfestspiele, wo uns also allerhand Lustiges aus der Römerzeit geboten wurde.
Die Römer haben uns ja die ganze Donau entlang begleitet, von Deutschland, Österreich, Ungarn. Also die Donau war ja bekanntlich der Limes und wir haben das unzählige Ausgrabungen, römische Fundstätten. Also das ist wirklich ein Donaubegleiter, die Römer, die tauchen immer wieder auf natürlich.
Vielleicht allgemein zur Kultur, wir haben uns auch von Haus heraus vorgenommen gehabt, Zeit zu haben, kulturelle Plätze zu besuchen. Einfach nicht, das Motto war ja nicht 3000 Kilometer zu gehen, sondern das Motto war die Donau, die Kulturen der Donau, die Menschen der Donau, das alles kennenzulernen. Und wir haben also viele Museen, Österreich, magst du das sagen?
Ja, das Schiele-Museum in Tulln, Kokoschka in Böchlern, das Esel-Museum in Klosterneuburg. Einiges mussten wir auslassen, ist nicht gegangen. Ja, und so sind wir dann nach Hainburg Richtung Slowakei gegangen. Und da muss ich sagen, bevor wir die Grenze, also Grenzkontrollen gibt es ja nicht mehr, Österreich-Slowakei, aber es ist dort der Grenzstein. Und je näher wir zur Grenze gekommen sind, desto größer ist mein Herzklopfen geworden, weil das war irgendwie, verlässt man da die Heimat und es ist eine Landesgrenze, es ist eine andere Sprache, es ist einfach total spannend geworden. Die große Unbekannte hat da jetzt auf uns gewartet. Was wird die restlichen, weiß nicht wie viel, 1000 Kilometer?
Osten, ne? Ja, genau. Könnte man sagen, das war.
Was wird da jetzt auf uns zukommen? In der Slowakei haben wir uns aber nur kurz aufgehalten. Wir waren da eben in Bratislava eine Nacht bei einem Couchsurfer, ich weiß nicht, ob wir da noch dazukommen, dass wir über das auch was sagen. Das ist auf alle Fälle eine total nette Internetplattform. Haben eben uns kurz Bratislava angeschaut, was total nette, hübsch renoviertes Städtchen ist. Und am nächsten Tag sind wir am Damm Richtung Ungarn gegangen. Genau, und das wollte ich sagen, in der Slowakei haben wir uns deswegen so kurz aufgehalten, weil wir immer auf unserer Karte geschaut haben, wo gibt in Abständen, die für uns erreichbar sind, Übernachtungsmöglichkeiten. Und das war in der Slowakei nicht gegeben, deswegen haben wir gesagt, wir gehen nach Ungarn. Aber was uns in der Slowakei total gut gefallen hat, auf dem Damm, da sind wir ständig überholt oder uns entgegengekommen, Jogger, Radfahrer, Inlineskater, also der Damm ist belebt, mehr belebt als bei uns an einem schönen Sonntag oder Samstagnachmittag. So die Slowaken sind sehr sportlich, total
so aufgeweckte Stimmung.
Dynamisch.
Aufbruchstimmung irgendwie im Ganz. Ja, kulinarisch haben wir uns dann irgendwann Wir waren auf Palatschinken eingestellt, von dort weg, und dann haben uns die Palatschinken bis ans Ende der Reise begleitet. Es ist nicht so leicht, in diesen Ostländern die wirklichen kulinarischen Genüsse zu genießen, weil wenn man in Restaurants geht, gibt es dort in erster Linie Fleisch. Sonst und die Speisekarten schauen in jedem Restaurant gleich aus. Also muss ich jetzt in Serbien, Leskovica, Cevapcici, das ist es, die gibt es in groß, in klein, in kurz, in lang, vom Schaf, vom Rind, vom Schwein, schwimmen so hoch im Öl. Und wenn dort jemand essen geht, dann will er sowas bekommen. Alles andere kocht er sich ja zu Hause. Deswegen war es für uns nur dann, wenn wir privat irgendwo gewohnt haben und dort auch mit den Leuten gegessen haben, dann haben wir auch gute Dinge gekriegt, was die selbst kochen. Und sonst haben wir Palatschinken gegessen.
Es war von der Ernährung oder von der Nahrungsaufnahme so, dass in unseren Reiseführer zwar immer wieder Restaurants angegeben waren, aber das heißt nicht, dass die noch gegeben hat. Das ist uns sogar in Deutschland passiert, dass wir gesagt haben, okay, da ist ein Dorf mit 5000 Einwohnern, da wird sicher Gasthaus geben. Hat es auch gegeben, aber entweder wir waren an einem Montag dort oder an einem Dienstag, wo Ruhetag ist, oder die Gasthäuser haben einfach schon wegen nicht großer Nachfrage geschlossen gehabt. Das ist uns oft passiert. Und ab Ungarn dann, je weiter wir in den Osten gewandert sind, desto geringer sind Gasthäuser geworden. Die hat es dann eigentlich nur mehr in größeren Städten gegeben.
Ansiedlungen gegeben, genau. Ja,
und so war es von der Ernährung oder von der Kulinarik keine große Offenbarung, aber wir haben überlebt. Irgendwie haben wir uns immer durchgeschlagen. Genau, mit Honigbrot.
Ja, am Schluss dann, genau. Ja, Ungarn ansonsten ist, dort haben wir auch schon das erste Mal gespürt, dass es nicht überall so gut geht, wie es uns hier geht. Die Ungarn leiden extrem unter der Wirtschaftskrise. Dort ist die Situation von 2009 nie besser geworden. Die sind heute noch extrem schlecht gestellt, die Steuern wurden erhöht, die Pensionen reduziert und. Also da haben wir so viel Klagen gehört, die Leute sind derartig unzufrieden, sauer auf die Regierung. Und die Ungarn sind auch ein eher zurückgezogenes Volk, so haben wir das jetzt empfunden. Vielleicht, wir können nur unsere Eindrücke, wie wir es heute hier wiedergeben. Die Ungarn mauern sich ihre Häuser richtig zu mit massiven Mauern, mit Blechwänden. Dahinter ist der Hund. Wir sind durch Orte gegangen. Kleine Ortschaften oder auch wirklich Orte eigentlich, wo da hat am ersten Haus der Hund zum Bellen begonnen, das hat alle anderen aufgescheucht, der ganze Ort hat gebellt, aber Menschen haben wir keinen einzigen gesehen, durchs ganze Dorf nicht. So eigenartig irgendwie. Ja.
In Ungarn war es dann eigentlich erstmaliger so, dort gibt es nicht immer Wanderwege oder die Radwege, die führen teilweise über die Straßen. Wir haben uns zwar immer geschaut, dass wir einen Weg finden, der nicht wirklich über verkehrsreiche Straßen geht, aber manchmal war das einfach nicht zu vermeiden. Und da ist uns das irgendwie einmal so ganz bewusst dann aufgefallen, wie schnell unsere Zeit an uns vorbeizieht. Also da sind uns Autos entgegengekommen, überholt haben sie uns, und was uns dann auf den ungarischen Straßen erstmals auch negativ berührt hat, wie viele zusammengeführte Tiere da am Wegesrand liegen. Da geht man und irgendwann hat man schon so einen seltsamen Geruch in der Nase. Noch irgendwann weiß man jetzt kommt wieder irgendwas, dann schaut man schon, wo liegt dort hier. Also wir haben zusammen jedes alles, Tier, das alles, wir lebend gesehen haben, haben wir auch zusammengeführt am Wegesrand gesehen.
Also wirklich alles, vom Wildschwein, vom Fuchs bis zur Eule, bis zum Storch, alles. Ja, alle Tiere haben wir da vielfach. Hunde. Ja, Hunde sowieso. Also das ist Wahnsinn, was der Verkehr eigentlich an Tieren umbringt. Aber gut. Da geht man dann eine Straße 7 Kilometer lang, man sieht das Ende gar nicht mehr und da geht man dann 1,5 Stunden nur, bis man zur nächsten Kurve kommt. Ungarn ist doch eher flach, aber nicht so flach, wie wir es erwartet hätten, muss man schon auch sagen. Und wir haben in Bayern uns gewundert über diese Monokulturfelder, die es da gibt, große Felder mit Reis, Weizen, Sonnenblumen, Weizen, Mais. Und in Ungarn wurde man dann als anderes belehrt, da gibt es dann wirklich große Felder. Also solche Felder, wo man das Ende des Feldes nicht mehr sieht, weil die so groß sind. Monokulturen, so bis zum Horizont, die werden dort, da wird also wirklich professionell Landwirtschaft betrieben. Von dort weg hinunter eigentlich bis Rumänien sowieso, ist ja klar. Genau.
Eins von den Vokabeln, die wir in Ungarn total schnell gewusst haben, was das bedeutet, das ist Elado. Das ist Estergom. Elado bedeutet zum Verkauf. Das ist dort auf jedem zweiten Haus, sieht man ein großes Schild Elado. Das heißt, die Krise ist dort wirklich, wenn man geht, das ist total spürbar.
Einmal wurden wir auch noch ordentlich nass, deswegen habe ich das erinnern. Da, wir sind dort mehrmals ja die Donau gewechselt von einer Seite zur anderen und einmal, das war immer, Fernfahren war immer deswegen schön, weil wir nie wussten, wann die Fähre fährt. Man kommt hin und dann hat man Glück und man darf eine Stunde warten. Das habe ich mir total gewünscht, immer eine Stunde auf die Fähre warten, das war total schön. Man legt sich in die Wiese, man geht auf einen Trink, man lernt jemanden kennen, so wie der hat auf die Fähre gewartet. Wir haben uns unter Bier gehabt, dann haben uns unterhalten und Song geschrieben. Es ist nicht einfach gewesen, sich zu verständigen, aber das war einfach immer nett, dass es fährt. Und da zieht ein Gewitter auf, es wird pechschwarz und genau, man weiß, es fängt jetzt sofort zum Schütten an. Und genau dann kommt die Fähre. Wir steigen auf die Fähre. Die Fähre hatte ein Auto war drauf, das war voll besetzt, wir konnten da nicht reinflüchten und somit sind wir auf der Plattform gestanden. Und es hat so geschüttet, dass man wirklich die Hand vom Gesicht kaum gesehen hat. Und wie wir drüben gelandet sind und ausgestiegen sind, hat es wieder aufgehört.
Ja, weil der genau. Sohn hat mit Rickers,
gell? Also es war eh egal, wir sind mehr oder weniger bis zu den Knien halt nass geworden. Drüber hält der Poncho das ab, da hat es quer hergeblasen. Macht ja nichts, aber es war witzig, genau. Ja, dann kommen wir noch.
Budapest ist also wirklich eine total interessante, schöne Stadt. Da könnte man vor jedem Haus eine Viertelstunde stehen und das bestaunen. Und es gibt in Budapest keine Kriegsschäden. Das heißt, da gehst du durch eine Straße und du kannst da schauen. Und das ganze Stadtbild ist voller Baujuwelen. Da gibt's auch, da sind wir in das Gellertbad gegangen, das haben wir uns gegönnt einmal ausspannen. Das ist auch total schön mit dieser Architektur und diese Badekultur, die Stimmung wahrscheinlich die Römer auch hinterlassen haben oder irgendwie entdeckt. Das
In Budapest haben wir auch Couch gesurft, da haben wir eine total liebe Couch-Host gehabt und die war so nett und wir waren sofort Freunde und sind bei der dann noch eine Nacht länger geblieben. Wir waren also drei Nächte bei der, sind also zwei volle Tage, haben wir uns Budapest angeschaut und die hat uns auch so viel gezeigt. Das ist das vom Couchsurfen, dass man da privat ist und dass die Leute sich um einen kümmern, einem was zeigen. Und so haben wir Budapest wirklich total in schöne Erinnerung gehabt. Genau. Dann Budapest weiter sind wir dann wieder Damm gewandert. Ich glaube, dort haben wir viele Dammwanderungen gemacht. Genau. Und ja, am Damm erlebt man halt auch die eigenartigsten Dinge. Am Dammwandern ist deswegen schön, weil man ungestört gehen kann. Man geht da wirklich von der Früh bis am Abend den Damm entlang. Wenn man einen Ort will, muss man raus vom Damm, in den Ort rein, was essen, sonst irgendwas, dann geht man zurück, geht den Damm entlang. Man kann wirklich gedanklich zum Träumen beginnen. Man ist komplett weg. Entspannt, rechts ist die Donau, links ist vielleicht ein bisschen Felder, man sieht irgendwo wieder einen Ort, aber sonst ist man da ganz allein und mit sich selbst beschäftigt. Da haben wir kleine Hundebabys gefunden, die da im Gras versteckt waren. Wir haben einmal kleine Katzen gefunden, die im Gras versteckt waren. Genau, das war das für mich dann immer die Beate, hat sowieso unser Hund so gefällt, sie da vorbeizubringen, dass wir nicht drei Hunde ins Gepäck gebracht haben. Das war gar nicht so einfach.
Ja, über Ungarn gibt es noch total viel zu sagen. Die Weindörfer, die Schwaben, die auch in Ungarn sich niedergelassen haben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nach Kroatien wechseln, wo wir auch kurz einige Tage gegangen sind. Wir sind in Osijek und auch den Kopački Rit, das praktisch die Mündung von der Drau zur Donau. Ist das ein Naturpark, ein total schöner. In Kroatien war es so, dass man da also wirklich noch ganz massiv die Kriegsverletzungen an den Gebäuden sieht. da gibt es Häuser, die sind von oben bis unten zerschossen. Das ist eine Fabrik kurz vor Vukovar. Da haben vor dem Krieg, glaube ich, 6.000 bis 10.000 Leute gearbeitet. Jetzt sind es nur mehr 1.000, wenn überhaupt. Der Wasserturm von Vukovar, der wird als Mahnmal, wird der einfach so stehen gelassen, dass man sich immer erinnert und
also das ist ganz arg, auch in Dörfern, da steht ein Haus, ein neues, und dann steht ein Haus, ein verlassenes. Da waren vielleicht Serben drinnen, die halt dann verjagt wurden oder die einfach gehen mussten, weil es dort nicht mehr auszuhalten war. Die Häuser sind zusammengefallen, da wachsen die Bäume raus und das nächste Haus ist wieder ein bewohntes neues. Das dazwischen wird nicht angerührt. Diese Stimmung in den Orten ist eigentlich ganz eigenartig, ganz eigentlich arg, habe ich das empfunden, wenn da so Ruinen zwischen zwei schönen Wohnhäusern stehen und so. Aber das ist dort das Ortsbild. Das ist ganz normal.
Was uns aber sehr oft passiert ist, wenn wir mit den Leuten gesprochen haben, dass die gesagt haben, eigentlich wir wollen in Frieden leben und die große Politik da oben diktiert irgendwas oder bestimmt irgendwas und wir wollen das überhaupt nicht. Wir wollen nur in Frieden zusammenleben und wir haben keine Probleme mit Garten oder vice versa.
Und jetzt haben sie halt die Probleme, die Besitzverhältnisse sind nicht geklärt, was passiert mit diesen Häusern und das ist ein Thema, was noch immer nicht abgeschlossen ist, obwohl ja der Kroatienkrieg 1999, glaube ich, war. Ne? Das hängt noch immer nach. Ja, aber die Kroaten können gut Wein machen, das haben wir auch
gesehen. Also das ist in Ilok, da gibt es einen total schönen Weinkeller und Ilok ist ein total nettes Städtchen in Kroatien, das ist kurz vor der Grenze nach Serbien. Den Wein, den wir dort getrunken haben, also von dem schwärme ich heute noch, der war mindestens so gut wie der in der Wachau. Das ist unbeschreiblich. Auch in Kroatien, da waren schon die Marillenreis, also die kulinarisch war die Reise nicht so besonders, aber von den Geschmäckern, die wir da
aufnehmen konnten.
Ja. Ob das jetzt Tomaten waren oder Marillen oder Pfirsiche, die schmecken so gut und anders als bei uns die Früchte oder das Gemüse, das man im Laden kaufen kann, weil in den Ländern hat noch jeder einen kleinen Garten und züchtet sein Gemüse und Obst wirklich mit Liebe und da gibt es auch noch Sorten und Varianten, die bei uns einfach schon lang verschwunden sind. Die werden doch dort noch gepflegt und gehegt und das schmeckt mir einfach.
Es wird auch anders reifen, weil es ausreichend Sonne hat zum Reifen, schnelle Sonne, schnell reif wird. Also 6 Tomaten, große Tomaten, einfach so essen, das, ich weiß nicht, ob das bei uns gehen würde, aber dort isst man die einfach, weil sie so gut sind. Das ist unglaublich. Und die haben ständig Obst geschenkt bekommen. Da sitzt ein alter Mann mit seinem Stock vor der Hauswand auf so einem Holzschemel. Wir gehen vorbei und er deutet nur herkommen, verstanden hat er weder uns noch wir ihn. Wie wir hinkommen sind, ist er aufgestanden, mühsam hat den Marillenbaum Ast genommen, hat einmal zusammen gezogen und hat gesagt, nehmt euch die mit, wir haben ja kaum da tragen, wegen so viel waren die. So ist es uns oft so gegangen, genau. Ja, dann kommen wir nach Serbien. Kroatien nach Serbien, da geht man über die Donaubrücke drüber und man steht in Serbien. Genau, und das ist Bačka Palanka, da sind wir gleich am Markt gegangen und dort ist uns einmal dann richtig bewusst geworden, wie das Preisniveau auch fällt, weil wir haben also schon, in Kroatien war es billiger, Ungarn war es schon billiger, aber in Serbien war es dann, wenn man sagt, Ungarn ist halb so teuer wie bei uns, dann war es in Serbien noch einmal halb so teuer wie in Ungarn. Ja, man kann da am Markt gar nicht so viel einkaufen, dass man wirklich, würden wir sagen, aus unseren Verhältnissen Geld loskriegt. Man muss halt das natürlich auf deren Verhältnisse umrechnen, das ist eh klar. Aber für uns ist das ja beinahe, wenn man Lebensmittel kauft, zum Einkaufen ist das wie ein Schlaraffenland. Man kriegt die besten Sachen für kaum ein Geld. Bei uns kriegt man gar nicht so gute Sachen für viel mehr Geld.
In Bačka Palanka haben wir gleich eine total nette Begrüßung gehabt. Da sind wir in einer Bäckerei gewesen und haben eben so geschaut, ja, was könnte es sein, was wird da drinnen sein, ist das Schafkäse oder Spinat? Und die Verkäuferin hat nur Serbisch geredet und da war eine andere Kundschaft. Und dann haben eben die Kundschaft und die Verkäuferin miteinander geredet und dann hat sie die Frau, die Kundin an uns gewandt und hat gesagt, was wollen Sie? Also das war eine Gastarbeiterin, geklärt, die in Deutschland lang gearbeitet hat, die jetzt wieder zurückgezogen ist. Und die hat uns irgendwie so eine kurze Einführung in Serbien gegeben, was es da zu essen gibt, wie man eben in Bačka Palanka, was da interessant ist. Also sie hat uns sozusagen willkommen geheißen und einen total netten Einstieg in ein weiteres
Land,
unbekanntes
Land.
Land
eigentlich schon gegeben, genau.
Wo ich natürlich wieder Herzklopfen gehabt habe, wenn man auf der Brücke umgegangen ist, weil man weiß einfach nicht, was man erwartet. Was wird da jetzt, man weiß, es ist eine Landesgrenze, was wird da anders sein, was erwartet dann? Und diese Dame, die hat das einfach total nett gemacht und gesagt, na super, jetzt sind wir da und ab da haben wir ein total gutes Gefühl gehabt.
Ja, das ist immer so gewesen, wenn man in so ein Ostland geht, es ist vieles für uns so neu, so völlig anders. Und dann ist man da 2-3 Wochen, wir waren doch in diesen, fast immer 3 Wochen in so einem Land. In 3 Wochen kann man mit dem Geld umgehen, mit der Sprache umgehen, so dass man sie verstehen kann, man kennt die Gebräuche beim Einkaufen, wie man essen geht, wie man zu einer Unterkunft kommt. Das kann man dann alles. Und dann steht man vor der Grenze und fängt von ganz von vorne im nächsten Land wieder an. Und das hat schon oft irgendwie ein bisschen weh, dass ich dachte, jetzt wäre es so nett schon, jetzt muss man wieder.
Wieder ein Abschied.
Genau, wieder Abschied nehmen und neu beginnen.
Ja, und dass wir von Serbien total angetan sind, das ist, glaube ich, eh kein Geheimnis mehr. Also das war, Überraschung kann man nicht einmal sagen, das ist uns einfach passiert, dass wir da durch die Vojvodina gewandert sind und auf einmal haben wir uns angeschaut und haben gesagt, wow, das ist so schön da, vielleicht ziehen wir da mal her. Oder, also wir haben uns wirklich verliebt in das Land. Das war diese kleinteilige Landwirtschaft, da ist auch Feld mit Weizen und dann Sonnenblumen, oder es ist einfach alles so ein bisschen vergleichbar wie im Mühlviertel, nur dass es halt südlicher ist und total gemütlich ist da alles abgelaufen und das ist uns einfach die Liebe zu dem Land eingeschossen.
Ja, kurz vor Novi Sad haben wir uns wieder mal verlaufen. Das war so, dass wir hier einer Donauarm Halbinsel Sackgasse nachgegangen sind. Also, da war so eine lange, tiefe Bucht und wir sind rechts, also mehr oder weniger weg von der Donau und von diesem Wasserkanal gegangen und dann war halt Wasser dazwischen und ich habe es eh schon gemerkt, das irgendwas stimmt da nicht. Und unser Motto war immer, wir gehen nicht zurück. Weil zurückgehen tut wirklich weh. Lieber nach vorne weitergehen als zurückgehen, war das Motto, weil und wir gehen und gehen und irgendwann war tatsächlich diese Halbinsel aus. Und Beatrix war schon sauer und als ich gemerkt habe, ich weiß das schon die ganze Zeit und fragt ja nicht, also sind wir da weiter spaziert. Und da am Ende, da waren dann ein paar so Häuser und da waren auch Leute dort und dann hat sie ganz sauer zu mir gesagt, und da gehst jetzt zu dir und fragst den. Bin dann hingegangen und habe gefragt und seitdem habe ich eigentlich freiwillig jemanden gefragt, weil wir uns nicht mehr auskennt haben. Und der hat gesagt, kein Problem, sitzt der Herr zu mir, hat uns was, selbst so ein Soft hat er uns gemacht, wir haben da was zum Trinken gekriegt. Währenddessen hat er seinen Freund vom anderen Ufer angerufen, der hat ein Kanu, der ist dann mit dem Kanu rübergefahren und dann haben sie uns einzeln mit dem Kanu übergesetzt und dann haben wir drüben nach Novi Sad wieder weitergehen können. Genau.
Also solche Geschichten wie die, dass wir irgendwie ein kleines Problem oder nicht einmal ein Problem gehabt haben, dass wir einfach kurz einmal überlegt haben, ja, was tun wir denn jetzt? Das war wie ein Schutzengel oder was da, zack, ist wer da gestanden und gesagt, was macht denn, was wollt denn, was ist. Also wir haben uns da nie länger Sorgen oder Gedanken machen müssen. Das ist immer wie am Schnürchen hat sich das fast von selbst geregelt. Ja.
Oft haben wir gesagt, wenn die Strecke am nächsten Tag 50 Kilometer war, wie soll denn das gehen? Das können wir nicht gehen, 50 Kilometer schafft man einfach nicht. Haben wir gesagt, gehen wir mal los, es wird sich irgendwie reden. Und so war es immer. Entweder wir haben eine Übernachtung gefunden oder es hat uns wer aufgeglaubt, der uns die letzten 10 Kilometer mitgenommen hat oder so. Irgendwas hat sich da schon ergeben. Genau. Ja, Novi Sad ist auch im Kriegsgeschehen ziemlich gebeutelt worden. Man hat dort die ganzen Brücken bombardiert. Die EU hat es dann eh wieder gebaut. Also so gesehen versteht dort kein Mensch, warum man zuerst die Brücken gebombt hat und dann wieder aufgebaut hat. Wir haben in Novi Sad viel über die Geschichte erfahren, das können wir hier nicht wiedergeben, aber überhaupt in die Geschichte des Balkans sich ein bisschen hineinzuleben, also das ist ein Abenteuer für sich und das wären 2 Vorträge für sich, was wir da gelernt haben.
Der Balkan produziert mehr Geschichte, als er selbst verdauen kann.
So gibt es die Aussage von
Churchill. Genau.
und die Geschichte, die Kulturen, die Musik. Wir haben uns da mit allen diesen Dingen beschäftigen können, weil wir so oft bei Leuten über Nacht waren, wo wir dann stundenlang diskutiert haben und verschiedenste Ansichten miteinander vergleichen konnten in jedem Land. Und da haben wir halt auch jetzt ein eigenes Bild einfach. Aber das wäre jetzt zu weit.
Zwei Sachen möchte ich nur kurz zu Serbien sagen. Man trifft dort oder man sieht dort immer wieder sogenannte Gastarbeiterhäuser. Das sind Häuser, die prunkvollst dastehen zwischen den traditionellen Häusern. Die werden von eben Gastarbeitern, die sich ihren Alterssitz in Serbien errichten wollen, dort aufgebaut, viel zu groß, und das werden früher oder später mit Sicherheit wieder Ruinen werden, weil die Häuser nicht bewohnbar, eigentlich nicht bewohnbar sind. Die Leute bauen die Häuser und glauben, da zieht dann die ganze Familie ein, alle Kinder, aber die Kinder sind in der Zwischenzeit in Deutschland oder Österreich oder irgendwo anders in Europa zu Hause und denken eigentlich nicht daran, dass sie noch einmal in Serbien wohnen werden. Und das ist auch lustig, die Serben, die eben diese Häuser gebaut haben, die dann über den Sommer nach Hause fahren, die wohnen auch nicht in diesen Häusern, sondern die leben in ihren alten Häusern und eigentlich auch nicht in den Häusern, sondern da gibt es eine sogenannte Sommerküche. Da wird alles vom Kühlschrank bis zum Herd rausgeräumt, das ist überdacht und da isst man, kocht eigentlich den ganzen Sommer im Freien, halt vom Regen geschützt. Aber diese Häuser werden nicht genützt. Und ich habe auch noch Spurensuche in Serbien betrieben. Mein Vater ist aus Weißkirchen, das ist Bela Crkva, das ist ein kleines Städtchen fast an der rumänischen Grenze. Ein total entzückendes Barockstädtchen. Dort haben wir auch Couch gesurft und der Milan, der hat uns dort herumgeführt, und ich habe auch das Geburtshaus und das Wohnhaus von meinem Vater dort wiedergefunden.
Aber ich möchte jetzt trotzdem noch was sagen zu den Geschenken. So haben unsere Geschenke ausgesehen, die wir bekommen haben. Ja. Da waren wir in Omolica, die liebe Frau ist jetzt die Oma Omolica, die Omolica Oma, so. Und die wollte uns, die hat 500 eingereckste oder Säfte in ihrem Keller stehen. Im ganzen Ort weiß man, wenn man zur Oma geht und bringt 3 leere Gläser, kriegt man ein volles. So kriegt sie immer mehr Gläser zusammen, und die hortet sie im Keller. Ihre Kinder kommen zweimal im Jahr, nehmen halt, was ins Auto reingeht, mit. Nur, die 500 Gläser kann sie nie verwerten, und sie wollte dann so viel mitgeben, und das war das Maximum, was wir dann annehmen konnten.
Die schauen ja da kleiner, also da hat jedes Glas mindestens 1 bis 2 Kilo
gekostet. Marillenmarmelade und eingelegte Gurkel vom Feinsten, was die Dame macht. Und ja, wir haben eh versprechen müssen, wiederzukommen, und weil wir ihre Sachen so geschätzt haben.
Genau. Was beim Handel, Handel auf.
In Serbien haben wir die erste richtige Hitzeperiode erlebt. Wir hatten hier 40 Grad mindestens. Also wenn man bei 40 Grad im Schatten, wie also das gemessen geht, und dann auf steinigen Boden oder Asphalt geht, der dann ja 70 Grad hat, herum, das ist brutal. Also da kommt man wirklich richtig dran.
Das Wasser, das wir da im Rucksack gehabt haben, mit dem hat man Tee machen können. Ja. Aber es hat trotzdem geschmeckt, weil wenn man Durst hat, dann schmeckt der heißes Wasser.
Genau. Das war so, dass wir am Strand, da waren wir am Strand und mit letzten Kräften in der Mittagshitze, und wir haben gesagt, wir gehen bis dorthin, weil da machen wir einen Badestopp. Wir waren so fertig, dass wir uns unter einen Schirm gelegt haben, baden sind wir gar nicht gegangen. Geht oft auch gar nicht, weil es ist so, wenn man am Kies geht, die Fußsohlen schmerzen so, dass man nicht mehr barfuß gehen kann. Man kann also auf Kies mehr oder weniger nicht mehr gehen, das hört nicht aus, weil die Füße so schmerzen und die Fersen, die Fußsohlen dann so eh. Genau.
Ah, da waren wir bald. Ja, das ist eben, das ist die wilde Nera, das ist der Fluss, der Grenzfluss zwischen Serbien und Rumänien, und der ist eben in Bela Crkva, Weißkirchen, das war total, also so einen wilden Bach, das gibt es bei uns gar nicht mehr. Wir sind da zu einem Badeplatz gegangen, also zu einer kleinen Lagune, da muss man zuerst entlang den Bach und dann durch den Bach und ich weiß
dann
nicht, wie oft
man da, Rumänien, dann der, wieder zurück nach.
Und der ist wirklich reißend. Also das ist ganz ein wildes Gewässer, aber das war schön kühl, also eine total angenehme Abkühlung an dem heißen Tag.
Vielleicht noch ein Wort zu den Donnerschwaben. Die Donnerschwaben, die unter widrigsten Umständen, das brauchen wir da jetzt nicht wiedergeben, mit den Ulmer Schachteln sich da die da hingekommen sind, diese damals entstandene Kultur stirbt schon langsam weg. Man kann zum Beispiel am Friedhof genau sehen, wie, also an diesem Friedhof haben sie zumindest noch, da werden einmal im Jahr, glaube ich, die Büsche und das Gras zumindest abgehackt, aber irgendwann werden sie auch das nicht mehr machen und dann ist das einfach, so wächst. Man hat auch bei der Reise sehen können, wie alles vergänglich ist. Auch der Weg, wenn man geht. Jeden Tag ist das, was man am Vortag gehabt hat, wieder hinter sich. Das, was man nach vorne schaut, ist am nächsten Tag schon wieder weg. Jeden Tag hat man ein anderes Hotel, andere Unterkunft, andere Leute, andere Gegend, sogar anderes Geld oft, andere Sprache. Wir haben selbst gesehen, wie vergänglich alles ist. Obwohl wir so langsam waren, ist alles sehr schnell hinter uns. Und da hier die Geschichte, die große Geschichte, auch die ist vergänglich. Genau. Im Friedhof ist es so in Serbien, wenn einer stirbt, wird auch am Grabstein der zweite gleich hingeschrieben. Man braucht nur die Enkel, also mit Bild sogar. Man schreibt nur mehr noch dann, man kratzt nur mehr noch die Jahreszahl fertig hin. Also das ist ein bisschen makaber, mir vorgeht. Aber das ist überall auf dem Friedhof und die haben wunderschöne.
Ja, genau. Ah, das ist mein Lieblingsbaum, die Entdeckung auf meiner Reise, das ist ein Kirchhal. Ich habe das vorher nicht gekannt, aber also überhaupt die Natur, je weiter man in den Osten kommt, desto wilder und ursprünglicher wird die Natur. Das, da gibt es Bäume, die wachsen, also da wird nichts mehr gepflegt. Wie wir zurückgekommen sind, haben wir gesagt, boah, das ist Österreich, das ist wie die, das ganze Land wie ein Park, so gepflegt und geschniegelt und das ist eben, ob Ungarn eigentlich wird das zunehmend wilder, die Natur.
Biotomaten vom Feinsten. Er hat uns auch seine Telefonnummer gegeben, dass wir ihn anrufen können, wenn wir irgendeine Frage haben. Wir haben nichts verstanden, sondern einfach so lieb, so herzlich, das ist unglaublich. Genau. Da ist dann schon Richtung Cerdap, wo wir in Cerdap, gibt es ja die zwei Kraftwerke, die nach dem Durchbruch sind. Dort wird aufgestaut, ich glaube 60 Kilometer, wo ist der Robert, der wisst das genau, ich glaube 60 Kilometer stand die zurück. Und da wurden also ganze Dörfer, man sieht noch, wo den Kirchturm rausschauen, da schaut noch von der Ruine was raus, der Rest ist alles unter Wasser und weiter. Da ist dann der Durchbruch. Den Durchbruch selbst haben wir mit einem Schiff passiert.
Vielleicht also, unter Eisernem Tor bekannter. Unter
Eisernem, genau. Wir haben also dann dort ein Boot gefunden, der hat uns da durchgefahren. Das ist das Kraftwerk, genau. Und wir haben sogar den Schleusenwärter in Cerdap kennengelernt. Der hat uns auf der Straße aufgelesen und hat sich herausgestellt, das ist der Schleusenchef von Cerdap. Das sind so typische Gastarbeiterhäuser. Die sind nicht bewohnbar. Die Menschen, die bauen, sind dort eher sogar unbeliebt, weil sie eben so doch botzig sind. Die haben halt Geld. Wie gesagt, da gibt's Häuser, die sind voll möbliert vom schön möbliert, aber alles abgedeckt mit Tüchern. Da war noch nie jemand drinnen in den Betten. In 20 Jahren wird das billig zum Kaufen sein. Nur was immer da
dann. Ja, und dann haben wir Serbien leider verlassen müssen. Da gibt es ein Schild, wo ich wirklich fast gerät habe. Da steht oben, you are now leaving Serbia and don't be sad. be lucky because it happened. Ja. Und in Serbien war es ja immer so, also da waren die Wege beschildert, man hat da immer gewusst, wo man ist, wie weit noch wohin ist, und dann gingen wir über die Grenze und sind in Bulgarien.
Und das ist echt ein Schlag ins Gesicht, wenn man von einem Land wie Serbien ist ja meiner Meinung nach viel EU-reifer als es Ungarn zum Beispiel ist und viel EU-reifer als es Rumänien und Bulgarien ist es sowieso. Also, und dann geht man da rüber und das ist wirklich immer so eine Grenze, zieht auch zwischen, das sind andere Menschen, das sind andere Kulturen, das sind, da schaut der Boden und die Erde anders aus, das ist so unglaublich.
Ist in dem Fall natürlich, wo jahrelang der eiserne Vorhang war, extrem zu spüren.
In diesen kommunistischen Ländern durften die Menschen ja nicht raus, was in Serbien anders war, deswegen haben die Serben durch die Gastarbeiterschaft ja Kultur und auch Geld nach Hause gebracht. Also wenn man da hinkommt, das ist die ärmste Gegend übrigens der Europäischen Union, das ist da die Gegend Vidin, ganz oben im Norden Bulgariens, das ist unglaublich, wie die Menschen dort leben. Es ist arg. Da glaubt man, ist hinter Mittelalter noch. Da sind die Fensterscheiben eingeschlagen, da pfeift der Wind durch.
Florian, ich würde ersuchen, ja, weil ich glaube, es gibt sicher eine Menge Fragen. Wir haben eben eine halbe Stunde.
Ein Wort nur zu Bulgarien. So schlimm die Lebensverhältnisse dort sind. Bulgarien hat irrsinnige Naturwunder. Wir waren zum Beispiel in Belogradschik, also wenn man da hingeht, das ist eine Burg, die in den Felsen gebaut ist. Da steht man oben, mitten in den Felsen, schaut dort Richtung Balkan, also dort am Horizont sieht man die Berge, dazwischen ist so leichtes grünes Hügelland und auf der anderen Seite geht es Richtung Donau. Das war atemberaubend und welche Naturschönheiten gibt es in Bulgarien? Glaube ich, mehr als 10.
Ja, 10 also anerkannte
es ist, gibt es. Genau. Bulgarien ist ein wildes Land, es ist ein armes Land, aber es gibt sicher dort viele Dinge zu entdecken. Die Bulgaren selber sind eher introvertiert. Mhm. In Bulgarien gilt das gestandene Wort, die Gruppe weiß alles. Mhm. Wenn man da eine Frage hat, muss man, geht man zu einem. Er sagt, na, vielleicht weiß der, und der Nächste sagt, na, ja, ich weiß was, aber der weiß noch mehr, und so fragt Schluss, man sich durch.
Und am Schluss, und man kriegt
miteinander schafft man es dann.
Sehr sympathisch.
Bulgaren sind auch, ich hast es gesagt, zurückgezogen, schämen sie fast für ihr eigenes Land. Die fragen einem, was macht ihr da? Warum geht ihr gerade durch unser Land? Gibt es da viel Schöneres als unseres? Also das ist irgendwie, sie wissen schon, dass natürlich
bulgarische Dörfer sind am Aussterben, aber wir müssen nach Rumänien, weil wir keine Zeit haben.
So hat es ausgesehen, wenn wir Freunde getroffen oder wenn wir Einheimische getroffen haben. Das ist so eine Mischung zwischen Österreich, Holland, ja genau. Das war immer recht nett, weil dann hat man halt gemeinsam einen Abend verbracht, ist miteinander essen gegangen oder hat sich auch nur auf der Strecke getroffen. Die Geschichte da war ja die eigentlich, dass wir ein E-Mail bekommen haben von einer Frau aus Kematen, glaube ich, das kommt aus der Krems, wie heißt sie, Markus, die Mama? Die Silvia, genau.
Silvia.
Und hat gesagt, ihr Sohn ist auch da unterwegs und sie macht sich immer ein bisschen Sorgen, deswegen recherchiert sie da im Internet mit, wo sie herumtreibt, und so hat sie unseren Blog gefunden und hat uns geschrieben, der ist auch in der Gegend. Und wir haben nächsten Tag alle, die vorbeigefahren sind, mit Servus ganz laut gegrüßt und die fahren vorbei und
das war offensichtlich.
Sagen wir Servus Markus, und der war total entsetzt. Warum wir ihn kennen. Und dann sagen wir zu ihm, wir sollen schöne Grüße von der Mama ausrichten. Jetzt war er nur überrascht. Genau. Ja, in Bulgarien sind die Ländereien nach dem Ende des Kommunismus natürlich extrem unfair aufgeteilt worden. Es gibt jetzt ganz wenige, die haben alle Gründe, und es gibt ganz viele, die haben echt nichts. Die holen sie mit dem Eselfuhrwerk, das Böschungsgras, damit sie da für die kleine Wirtschaft das haben, was ein bisschen was für Futter haben. Die einen fahren mit 7-Mähdrescher und die anderen rupfen sie es mit der Hand ab, so ungefähr. Genau. Sonst, also die Landschaft wunderschön, wild. Also wenn man durch Österreich fährt, das ist ja wie ein Schmuckgarten, ein großer, da ist ein Feld, das nächste dran, alles säuberlichst, und dort ist es halt wild, robust und natürlich. Gibt auch schöne Orte, das ist, glaube ich, Russe.
Ja, Russe ist auch ein Schmuckstück von einer Stadt, also das ist total nett.
Kaczynski ist, da haben wir auch. Also die, darf man das noch erzählen, die Geschichte mit Kaczynski? Nein, okay. Also das war so eine Geschichte, wo einer weiß was, wir haben nicht gewusst, wo wir an dem nächsten Tag, da war eine lange Strecke, wo wir da übernachten sollten, da gibt's nichts. Und wir haben in Russland Freunde getroffen, da haben wir da nicht Couch gesurft, da haben wir Couch gesurft, ja. Und der hat gesagt, na, da findet man schon irgendwen. Und der telefoniert mit seinem Freund und der Freund wieder und der wieder und dann seine Eltern. Und dann hat er uns seine Adresse gegeben in einem kleinen Ort, fragt nach den Kaczynskis, den kennt dort jeder und der kennt es bleiben. Und wir kommen dorthin in den Ort, fragen nach den Kaczynskis, kennt jeder und waren schon dort da. Und das war ein Wahnsinn. Wie wenn die schon auf uns gewartet hätten, ja, mit Polen
und passiert das in Österreich nicht, wenn Fremde durchgehen? Ja,
also ich habe mir das jetzt angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich letztens auf der Donau, da hat eine ihren Ratbuch was gelesen, habe sie gefragt, kann ich was helfen, hat Englisch gesprochen, habe ich wenig gesagt, kann ich was helfen? Hat sie gesagt, nein, sie wartet nur auf ihren Mann, der ist ja dann gleich aus den Büschen gekommen. aber ich denke, die hat sich gefreut, dass ihr wäre, und so ist es uns auch ergangen. Wir haben uns gefreut, wenn wir immer da waren.
Ich glaube, dass Österreich schon möglich ist, aber einfach, dass es nicht so üblich ist oder selbstverständlich, dass man, wenn anderen hilft, weil im Westen regelt man das meiste mit Geld und oder
ein Haus mit 2000 Quadratmeter Grund kostet ca. 1000 Euro in einem Dorf in Bulgarien. Ein schönes Haus in einem größeren Ort, ein schönes Haus muss man für unsere Verhältnisse aufschleifen, aber für die ist es ein schönes Haus, kostet 3000 Euro. Nur damit man mal sieht, wie die Menschen dort, was dort Geld echt wert ist. Das ist unglaublich. Die haben 120 Euro Einkommen, 100 bis 300 Euro Einkommen im Monat und von dem leben die. Und es gibt gewisse Dinge, die sind auch nicht billig wie bei uns. Kfz, Sprit, solche Dinge, Zucker. Landwirtschaftlich wunderschön.
Da sind wir schon nach Rumänien gekommen.
Sind wir empfangen worden und haben Weintrauben
ja, wir können bekommen. Ja abstimmen, sollen Sie weiterreden oder wollt ihr fragen? Wollt ihr fragen?
Es ist das letzte Land.
Weiter, okay, dann bleiben wir dabei.
In Rumänien wird tatsächlich noch mit Lehmziegeln gebaut. Wir haben das selbst gesehen, wie da die Lehm kann man sich überall holen, dann gibt es am Boden Stroh, ist auch genug da, kostet nichts und man kann sie mehr oder weniger mit fast nichts dann mit diesen Ziegeln, die macht man sie selbst, trocknet sie am Straßenrand und baut sich da davon ein Haus. In so einem Haus haben wir dann auch einmal gewohnt. Eisen ist ein wertvoller Rohstoff, das weiß man aber auch bei uns. Die Zigeuner sammeln die Eisen ein, mit ihren Eselskarren fahren die durch die Gegend, sammeln Eisen ein, alles was zum Erwischen ist. Die bauen das Geländer am Straßenrand ab, was man halt wegtragen kann, ist weg.
In Rumänien gibt es Dörfer, da gibt es kein Auto. Da wird alles mit Esel- oder Pferdefuhrwerken bestritten. Also von einem bis zum nächsten Dorf, da sind wir gewandert, da ist wirklich auch, hat uns kein Auto überholt. Haben wir uns, also ein paar Mal ist uns das passiert, dass wir mit dem Pferdefuhrwerk mitfahren dürfen haben. Auch in Rumänien ist die Landschaft, die ändert sich ständig. Es ist einmal hügelig, einmal gibt es Sanddünen, also wir sind wirklich. Es war bei uns jeder Tag eine neue Reise und die Landschaft war immer verändert, die Leute. Was wir, glaube ich, noch erzählen sollten, ist ein Erlebnis, wie wir in einem Dorf waren in Rumänien und gegessen haben. Da haben wir einen deutschen Radfahrer getroffen und da sind drei Zigeunerkinder am Straßenrand gewesen. Die Kellnerin war, glaube ich, die einzige Frau, die uns als extrem unfreundlich aufgefallen ist auf der ganzen Reise, sonst war das wirklich nie. Und die hat uns schlecht behandelt und die Kinder auch, hat sie immer verscheucht und uns hat das Essen so hingeschmissen und der deutsche Radfahrer hat dann den Kindern einen Teller, wo drei oder fünf vom Frittum waren, so hingehalten und die sind da hingestürmt wie
da waren drei Hunde, wirklich Tiere. Auf einem Schlag auf dem Teller, alles ist davon geflogen, die fünf von Fritt waren am Boden, die haben da gerauft am Boden, der ganz der kleine Knirps, und die andere, das Mädel war vielleicht 8, ja, die hat eins erwischt, die hat den so in die Hand gebissen, dass Blut rausgeschaut hat, dass der das eine von Fritt wieder hergibt. Das ist unglaublich.
Also die Armut in Bulgarien und Rumänien, das ist,
und die haben wirklich Hunger, wir haben das mehrmals gesehen, auch Erwachsene. Die richtig Hunger haben, sind meistens Zigeuner, das stimmt schon. Also da hat eine mehr Pizzaschnitte von einem gekriegt, die hat die reingeschlungen, unglaublich. Die hat wirklich, da hat man gesehen, die haben echt Hunger. Honig gibt es dort viel, da sind wir durch ein Tal gegangen, dieses Tal, da hat es also sicher 1000 oder mehr Bienenstöcke gegeben. Und die Imker sind dann am Abend immer mit Trillerpfeifen und mit Feindefuchteln und mit Plastikflaschen Lärm, haben die Lärm gemacht. Wir wussten zuerst gar nicht, was da jetzt los ist. Aber die wollten nicht uns verscheuchen, sondern da kommen am Abend die Bienenfresser, das ist ein Vogelort, und die fressen die Bienen. Und da wird natürlich versucht, jeder Imker ist draußen und verjagt diese Vögel. Honig war auch das, was wir dort immer wieder.
Sie kommen an.
Energie, da haben wir uns einmal verlaufen, das ist auch wieder Geschichte. Auf jeden Fall sind wir dadurch zu Honig gekommen und das ist der Kanal noch, da gibt es ja dann in Czernowoda, geht der Kanal nach Konstanza, dort ist so eine Scheide, der Wasserscheide der Donau sozusagen, die Großschifffahrt fährt ja eher nach Konstanza oder von Konstanza. Genau, und das war jetzt, wo wir da gehen wir durch ein Dorf, es ist schon Abend, wird schon dunkel. In unserem Reiseführer war ein Restaurant mit Unterkunftsmöglichkeit eingezeichnet. Wir fragen im Kaufhaus und der sagt, es gibt schon lange nicht mehr. So stehen wir auf der Straße, es wird schon finster, wir haben keinen Zeltplatz, musste man suchen. Das ist auch in so einem Dorf nicht so einfach am Rand irgendwo im Finstern, weil kommst in die Nähe vom Müll, sind so viele Hunde da und solche Dinge halt. Also während wir da so stehen, kommt ein Mann her und sagt, spreche ein Deutsch. Ich glaube, so hat er gesagt, spreche ein Deutsch. Das war jetzt irgendwie alles, was er gekannt hat. Und wir haben gesagt, ja, wir suchen eine Unterkunft. Kein Problem, kommen mit. Also wir sind mit dem nach Hause gegangen. Und da waren wir dann tatsächlich bei einer ganz armen Familie bei denen zu Hause. Lehmhaus, das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist ein lehmbodengestampfter, völlig unebener.
Na, man muss sagen, der hat gesagt, kommt rein und setzt euch her. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Ich habe das nicht zuordnen können. Ist das jetzt der Stall oder Werkstatt oder ein Wohnzimmer, weil ein Fernseher dort war und irgendwelche Einrichtungsweise, Gegenstände, die man im Wohnzimmer hat. Also für mich war das eine Erfahrung, die einfach, ich habe das nicht zuordnen können.
Und die sind in der Früh dann sogar, haben wir eine neue Seife gekriegt und ein neues Handtuch, die wollen schnell einkaufen. Und der hat 120 Euro Einkommen im Monat. Das wissen wir, das hat uns gesagt, das ist seine Pension. Die haben nichts. Da gibt's kein Fließwasser, da ist draußen im Garten steht so ein Stirlentee, das ist das Wasserrohr, und dort spielt sich alle ab, da kann man die Gänse hin, da geht man selbst waschen, Zähne putzen, dann die nicht, und das Klo ist hinter dem Haus ein Plumpsklo, das haben wir halt dort benutzen müssen. Und die haben aufgekocht sofort, da hat's Hühnersuppe gegeben, ein Frühstück im Garten serviert, im Garten haben wir nicht drauf, Garten, das ist so hoch eine Unkrautwiese, aber weil sie halt wissen, die Westeuropäer sitzen gerne im Garten. Haben sie uns da in diese Unkrautwiese gesetzt und haben wir frühgestellt. Genau. Ja. Das ist Biolandwirtschaft. Wieder Honig. Der Frau habe ich gesagt, eigentlich möchte ich keinen Honig. Und die war richtig traurig dann. Man hat das gesehen und hat gesagt, Jesus Christus sieht, dass ich was Gutes tun wollte. Und dann haben wir den Honig doch mitgenommen. Ne? Wir haben dann immer Weißbrot mit Honig und Joghurt mit Honig gegessen. Wir haben jeden Tag, das sind Sanddünen, Gelsenstiche. Zu den Gelsen vielleicht noch. Wir hatten eigentlich nicht wirklich Probleme mit Gelsen. Ein bisschen.
Ja,
5 Stiche pro Tag, das halten wir aus. Man hat dann im Sommer, nach 3 Tagen sind es weg, man hat im Sommer 15 Stiche.
Aber es war halb so schlimm, wie wir es erwartet haben.
Ja, das halten wir aus. Also es war im Delta, da sind wir dann am Abend einmal von der Bootsfahrt zurückgekommen. Da war es schon so, die Gelsen sind ja da zwischen Sonnenuntergang, so 2 Stunden in dem Zeitraum sind sie wirklich da. Da war es schon so. Da war die Luft komplett voll mit Gelsen. Da hat man kaum atmen können. So dicht war die Luft mit Gelsen übersät. Also da weiß man nicht mehr, wo man zuerst hingreifen soll, weil es einfach eh nichts mehr hilft. Genau. Das ist so ein Zigeunerfuhrwerk, ja. Okay. Mit Hunden, magst du schon zu Hunden?
Ja, wir sind immer wieder gewarnt worden vor den Hunden, die uns, wilde Hunde, die uns da begegnen könnten. Aber wir als Fußgänger, die wir einfach einen langsamen Rhythmus haben und mit unserem Stock, also uns ist nie ein Hund angegangen, ganz im Gegenteil, wir haben gesagt, na, was ist denn? Und das, wir haben dann ein Stückerl Brot oder was gekriegt, also das war überhaupt nie eine Gefahr. Oder wir haben uns nie gefürchtet. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir wissen, die Körpersprache der Hunde verstehen, wie wir das deuten sollen. Aber das war ganz im Gegenteil, das war immer ein schönes Erlebnis, wenn wir Hunden begegnet sind.
In Serbien haben wir zweimal in einem Kloster übernachtet. Es war zwar ein bisschen Umweg, aber in Rumänien haben wir zweimal im Kloster geschlafen. Das ist zwei eigene Geschichten für sich, gehen sie hier nicht mehr aus. Das ist das Frühstück im Kloster. Da, wo die Mönche, wir haben nach dem Mönchen gefrühstückt, da gibt es also Milch, was die überlassen haben, Milch, ein Pott Milch, Brot, hartes Brot, das ist schon sicher 2 Tage alt gewesen oder mehrere, das wird dort schnell hart, so ein Weißbrot, und es hat so weiße Speck, reine Speckwürfeln, sehr stark gesalzene Fettspeckwürfeln, das war das Frühstück. Wir sind dann ohne Frühstück. wir sind dann noch 7 Kilometer, genau, im nächsten Ort haben wir dann gefrühstückt. Tulcha. Dann sind wir in Tulcha angekommen. Tulcha war so gesehen eigentlich das Ende unserer Wanderschaft, weil ja von Tulcha nach Solina fährt man mit dem Boot. Dort könnte man noch ein Stück gehen, aber man kann nicht durch bis runter gehen. Und nach Solina sind wir dann ja mit dem Boot runtergefahren und
irgendwann sind wir wirklich angekommen. Irgendwann haben wir uns schon langsam in Solina bis zum alten Leuchtturm durchgehandelt. Genau.
Wir waren aber auch am neuen Leuchtturm, denn wir haben dort wieder jemanden kennengelernt, der hat Verfügungen immer, und der hat uns mit wieder einem Bekannten, der war nicht da, aber der hatte auch einen Bekannten, und der hat ein Boot gehabt, und mit der hat uns zum neuen Leuchtturm gebracht. Das ist eine Militäranlage, eigentlich nicht, darf auch nicht rein, aber der hat beim Militär gearbeitet, und er hat gesagt, wenn der Offizier heute Dienst hat und wir ein kleines Spager mitbringen, dann können wir da schon rauf. Und so war es dann auch, Spager ist dort immer. Spager ist immer notwendig, also da wird immer, Danke ist nicht so wichtig, Spager ist so wichtig.
Spager ist nicht unbedingt Geld, das sind Gefälligkeiten, eine Flasche Bier oder was immer.
Und so konnten wir auf diesen Leuchtturm rauf, wir durften keine Fotos machen vom Turm drinnen, und da sieht man jetzt wirklich, wo die Donau endgültig heute zu Ende ist. Das wird sich ändern, weil sie ja jedes Jahr ein bisschen rauswächst, aber da ist der Donaukanal dann auch aus, und da ist das Schwarze Meer jetzt endgültig.
Das ist also der mittlere Arm von den drei großen, genau, Armen, die ins Delta gehen.
Ja, eigentlich wollte man halt, mit der Reise sind wir durch. Wir wollten noch ein paar Dinge in privater Sache sagen dürfen.
Ja, bitte, gern.
Wir haben also hier, wir kommen noch einmal zurück zu Novoselo oder diese Gegend, die dort so, die ärmste Gegend der EU ist, in Bulgarien. Wir haben dort sitzen in einem Café und da beobachten uns zwei so junge Leute, und dann kommt ein Mann, der uns anspricht, das war also Mick Cooper. Mick Cooper ist ein Engländer, der war ja 2006 in der Gegend, hat also gesehen, wie es dort zugeht, und der hat in England war dort Lehrer in einer Tourismusfachschule, könnte man für uns sagen, so eine Tourismusausbildung. Und hat gesagt, das kann er so nicht stehen lassen. Er hat alles aufgegeben und ist dorthin gezogen und betreut dort jetzt ein Kinderheim. In dem Kinderheim sind ganz kleine Kinder, die Eltern hergeben, weil sie es nicht ernähren können, durch Umstände, wo die Eltern gar nicht mehr in der Lage sind, die Kinder zu behalten und, und. 80% der Mädchen in dieser Gegend werden der Prostitution zugeführt. Im Endeffekt nach Westeuropa verkauft, ja, zu uns her.
Das war total erschütternd, weil mit Mick Cooper sind wir noch immer in Kontakt, und erst vorige Woche hat er uns eine E-Mail geschrieben, dass für das Mädchen, das ist die Maria, irgendeine Genehmigung von ihren Eltern gebracht haben, und da sind sie in das Dorf gefahren, wo die Eltern zu Hause sind, und die steigen aus dem Auto aus, und da kommt der Mann zur Maria und redet mit ihr, und sie läuft eigentlich davon, setzt sie wieder ins Auto. Und nachher dann ist er draufgekommen, dass das der Onkel von der Maria ist, der es vor 2 Jahren verkaufen wollte. Und der Mick, der hat uns eben, aber allen seinen Freunden dann eine E-Mail geschrieben, ob man sich das überhaupt bei uns vorstellen kann, dass ein Mensch, der sowas tut, nur frei herumlaufen kann. Und
genau. Also Mick Cooper hat jetzt eine Einrichtung gemacht, wo er den jungen Leuten, den Älteren aus diesem Heim schon, also wenn sie dieses Alter so haben, halt 15 Jahre herum, beginnt er die auszubilden in Kochen oder Einkochen, wie können sie Früchte über den Winter haltbar machen. Er lernt bringt einer Manieren Auftreten bei, dass sie später vielleicht irgendwo im Beruf, auch im Tourismusberuf, Möglichkeit finden. Bulgarien hat ja am Schwarzen Meer einen Tourismusstreifen, und so, dass die selbstständig werden, dass sie selbst Vertrauen kriegen und dass sie auch in ihren Familien zurück spiegeln können, wenn man was lernt, wenn man was tut, weil die Zigeuner wollen ja nicht in die Schule gehen und wollen ja nicht arbeiten. Wenn die dann sehen, okay, dann kann man es auch zu was bringen, dass das nachhaltig vielleicht Stück für Stück greift. Und wir haben uns also entschieden, ich meine, auf der Welt gibt es viel Leid, es gibt noch Schlimmeres, das wissen wir, aber wir haben uns entschieden, weil wir da jetzt ein Naheverhältnis haben, einmal bis auf Weiteres mit Cooper ein bisschen zu unterstützen. Wir haben auch das Geld, was uns die Reise von dem Budget übrig geblieben ist, haben wir auch schon überwiesen, und wir planen, Vorträge zu machen, Bildervorträge zu machen, wo wir dann vielleicht Spenden bekommen können, die wir dann dahin weitergeben. Wir hätten auch heute ganz zufällig eine Spendenkasse mit, wenn jemand bereit ist und meint, das wäre eine gute Sache, dann kannst du mit dem identifizieren, dann kann man da vielleicht was eingeben. Wir schicken das mit Cooper weiter. Wir können auch gerne im Blog berichten, wie es dort weitergeht und was er so seine, also er hat eh selbst eine Homepage, kann man drauf schauen. Er berichtet eh super. Er macht das total klasse. Und ich finde, das ist wirklich Hilfe in einer Gegend, die nachhaltig und Entwicklung, die sich dort entwickeln kann. Deswegen wollen wir das fördern. Genau.
Ja. So. Danke vielmals, wunderbar. Also,
danke, danke, danke. Dankeschön, danke sehr.
Ich glaube, es sind viele unter uns, die euch beneiden und auch bewundern, dass ihr so eine tolle Reise gemacht habt und solche Eindrücke mit uns jetzt einen Einblick gegeben habt. Ich denke, wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen, die wir dann allerdings an der Bar dann weiter fortsetzen können. Also wird sicher noch Gespräche geben können. Bei Kaffee und Kuchen sind Sie herzlich eingeladen. Also, dringende Fragen jetzt noch. Bitte, Heidemarie.
Mich interessiert es, wie das möglich war, jeden Tag einen Blog zu schreiben, dass ihr von unterwegs ja. auch in diesen armen Gegenden dann nur eure ja. Erlebnisse aufgeschrieben habt. Ja. Das war einfach super live mitzuverfolgen.
Also das war so, wir haben eine technische Ausrüstung mitgehabt, ein iPhone und ein iPad. Und also da haben wir die Fotos mit diesen beiden Geräten praktisch schon auf dem Medium gehabt, wo man es dann verschicken kann. Und in Deutschland und Österreich war es so, also der iPad ist ausgestattet mit so einem Chip, der in alle Telefonnetze sich einwählen kann, wo man was rausschicken kann. Und in Deutschland und Österreich haben wir diese Chipkarte wirklich fast immer gebraucht, weil es da keine WLAN-Spots gibt. Aber ab Ungarn hat man eigentlich immer in jedem Dorf einen offenen, oder fast ja. wirklich in Dörfer, wo 2000 Einwohner sind, gibt es einen Hotspot.
Also einmal im Tag hatten wir Internet
oder, und da haben wir unseren Blog. Oder WLANs, die einfach nicht mit einem Passwort geschützt sind, wo wir das immer schreiben können haben und wegschicken.
Bei uns schützt sie, bei uns werden ja alle WLAN-Zugänge gesichert, das gibt es dort nicht. Also dort kannst du in jedes rein und jede Gemeinde, jede Polizei, dort Polizei glaube ich nicht, aber ich glaube, die Gemeinde stellt auch WLAN zur Verfügung. Also in einem Ort, wo es ein Gemeindehaus gibt es auch, wo auch umsteckt Gemeindehaus, hat man schon wieder WLAN.
Das war ganz
selten. Wir waren sehr konsequent, muss man auch sagen. Wir haben wirklich jeden Tag am Abend, und da war es oft schon Mitternacht oder sonst irgendwie, haben wir uns noch schnell hingesetzt und das zusammengeschrieben, was heute passiert ist. Das war auch für uns irgendwie nett, das nur einmal kurz zusammenzufassen und haben das dann, wenn es gegangen ist, am selben Tag, oft, wenn wir dort keinen WLAN hatten, am nächsten Tag rausgeschickt. Und zu Hause, das muss man auch erwähnen, hatten wir einen Systemadministrator, der immer aufgepasst hat, ob wir alles richtig machen, und der auch täglich, Thomas sitzt eh dort, du nicht, der auch täglich die Route angepasst hat. Der hat täglich also den Routenmarker nach vorne gesetzt, wo wir gerade wieder sind. Er hat auch uns gefragt, er möchte jetzt eine Woche auf Urlaub gehen, und das war ja auch für ihn Sommer. Aber das haben wir hingekriegt, genau. So war das. Und also konsequent waren wir schon. Also wir haben, man muss sagen, wir sind in der Früh fast immer pünktlich weg. Haben wir in der Früh gepennt oder sind wir zwei später weg, dann war es schon, dann hat man einfach, dann ist irgendwie der Tag nicht mehr so richtig gelaufen. Wir sind in der Früh eigentlich immer weg und wir haben beim Tag eher einen Schlendrian gemacht. Also Mittag irgendwo ins Gras legen, unter einem Baum.
Verweilen und wo
schön. Da liegt man dann eigentlich, da gibt es ja keine saubere Fläche, da liegt man eh fast immer dann im Müll irgendwo, weil überall so viel Plastik herumliegt, Plastik, Papier mit Blech. Also, aber das gewohnt man auch und das haben wir eher gestanden. Sonst waren wir sehr konsequent und auch beim Blogschreiben. Auch wie wir gemerkt haben, es warten so viele Leute schon drauf auf unserem Blog. Da hat es Mails gegeben dann. Wir haben ja nicht nur die Kommentare gehabt, sondern Mails, die auf unsere Mails übereingekommen sind. Da haben wir dann gesehen, wenn wir am Abend nicht geblockt haben, hat es Leute gegeben, die haben sich Sorgen gemacht, ob was passiert ist.
Da gibt es noch Fragen. Moment.
Es ist eigentlich keine Frage, aber weil Sie das gesagt haben, bei der Hauptversammlung vom Freunde Kepler Salon, habe ich das erfahren und da waren sie so lieb und weil ich so begeistert war von ihrer Tour der Donau entlang und haben sie mir die Adresse gegeben und ich habe das auch täglich verfolgt. Das war für mich, ich möchte einfach Danke sagen, weil das so toll war. Und ich glaube, weil sie ja sagen, so auf ihrer Reise haben sie so viel gekriegt an Honig und Tomaten und in Österreich ist das nicht so üblich.
Haben wir das so gesagt?
Jetzt haben wir gedacht, ich möchte mich bedanken mit was Österreichisches.
Danke schön.
Cool, nett, danke.
Danke. Danke. Danke, ganz lieb.
Doch, noch eine Frage bitte. Zum Blog, okay. Bitte, Mikro.
Ja, danke. Beatrix und Florian, ich wusste das nicht, was ihr da von eurem Projekt und somit habe ich das nicht mitverfolgen können mit dem Blog. Jetzt möchte ich nachlesen, will nachlesen, wo finde ich das?
Also die Blogadresse ist nach wie vor aktiv, man kann alles noch auch nachlesen unter donauwelle2011.com.
Wie lange noch?
WordPress.com. Das lassen wir jetzt einmal stehen. Okay. Wir planen ja auch ein Buch zu schreiben. Ich glaube, das können wir jetzt schon sagen, weil es schon fast.
Donauwelle 2011.
Ja, genau. Ja. Und dann. Wenn es ja. Google kommt.
Ja, ja.
Dann kommt also wir werden, so wie es aussieht, werden wir im Frühling ein Buch veröffentlichen, wo wir viele mehr Geschichten drinnen beschreiben können, wo wir viele Gedanken, die uns beschäftigt haben, beschreiben können.
Eine Frage hält man da.
Ich habe eigentlich zwei Fragen.
Okay.
Erstens kurz die tägliche Kilometerleistung und die zweite Frage ist, dass Sie waren 122 Tage unterwegs, also das sind 4 Monate. Und wie kann man, vielleicht weil ich selber so betroffen war, die vorige Woche mit einem grippalen Infekt, wie haben Sie die Frage Krankheiten bzw. virale Infekte oder sonst irgendwas überstanden oder hintangehalten?
Also ganz kurz, unsere tägliche Kilometeranzahl im Durchschnitt, das waren 25 Kilometer pro Tag, einmal mehr, einmal weniger natürlich, aber das war der Durchschnitt. Und wegen Krankheiten, da haben wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht.
Wir hatten schon Grundmedizin mit.
Ja, gegen Durchfall oder Kopfweh. Und wir haben in Serbien uns dann das Wundermittel Propolis gekauft, mit dem kann man sowieso fast alles heilen.
1,50 Euro, eine Flasche Propolis gekauft.
Also an das haben wir keinen Gedanken verschwendet, weil wenn man krank wird, wird man krank. Und vorab haben wir da nicht dran gedacht.
Ich habe abschließend noch eine Frage. Hat euch diese Reise verändert und die Beziehung zueinander? Ist da etwas passiert? Oder könnt ihr das ganz kurz beschreiben? Ganz kurz.
Ja, also wenn ich für mich spreche, da spreche ich jetzt wirklich für mich alleine, da muss ich sagen, so was ich mir so gerne behalten möchte, ist, dass einfach dass man die Menschen beobachtet, dass man auf die Menschen zugeht, die Liebe zu den Menschen und zur Natur einfach. Das hat mir so gut getan, täglich so getragen zu sein, auch von dem, was rundherum ist. Und das, also für mich ist sicher jetzt Geld ist Papier und es ist gut, wenn man ein bisschen Papier in der Hose stecken hat, aber es ist nicht alles. Ich glaube, das habe ich dort auch in den Ländern gesehen. Ja, sie sind unzufrieden, natürlich sind sie unzufrieden, weil sie im Fernsehen jeden Tag fast jeder sehen, was bei uns los ist. Aber wenn sie wüssten, wie die Leute mit viel Geld nachher wirklich leben, dann wären sie vielleicht wieder froh, wenn es nicht ganz so, also wenn es ein bisschen besser, ja, aber nicht so. Also das ist es für mich zu der Beziehung. Zur Beziehung kann ich sagen, und Gas rausnehmen im Leben, das ist so. Also ruhiger, langsamer sein, das ist, glaube ich, dann kann man vieles schöner erleben und sehen, als wenn man nur von der Früh bis am Abend dahin läuft und hetzt und alles fliegt vorbei und man kann es eh nicht aufnehmen. Das zweite war die Beziehung, genau. Zur Beziehung muss ich sagen, wir wurden auch jetzt ständig gefragt, und habt ihr einmal gestritten? Das war überhaupt nie, also das hätte man auch vorher schon nicht gedacht, dass wir streiten würden. Ganz im Gegenteil, ich finde, in diesen paar Monaten waren wir uns emotionell und mental so nahe wie überhaupt in unserer Beziehung noch nie. Also das waren, wenn irgendwas
wir war... Wir haben dafür Sachen gar nicht besprechen müssen, weil wir haben genau gewusst, was jetzt kommt oder wie es den anderen geht, was... Also viel war, Abstimmung ist einfach ohne Worte.
Das war so, da waren wir so...
So eingestimmt, so auf einer genau. Die gleiche Schwingung haben wir da gehabt.
Und wenn was ist, dann hatten wir Zeit genug zum Besprechen. Also und wenn man zum Mittag, und dann ist einmal 2 Stunden nichts gesprochen worden und dann ist das Thema wieder besprochen. Wenn man Zeit hat füreinander, kann man ein bisschen mehr sagen, als was man sonst sagt. Und das bisschen mehr ist oft genau das, was einem in der Beziehung so weiterhilft.
Wunderbar. Danke vielmals, Florian und Beatrix, noch einmal. Ich danke Ihnen fürs Kommen und für Ihr Interesse. Es war sehr schön, Sie zu sehen, wie spannend Sie das verfolgt haben. Ich habe noch eine Ankündigung für die nächsten Programme. Montag, 17. Oktober, 19.30 Uhr. Wie viel Wirtschaft verträgt Kultur? Kunst und Kultur zwischen Demokratisierung und Ökonomisierung. Der Vortragende ist Julius Stieber, er ist Kulturdirektor der Stadt Linz, Germanist und Historiker. Und kommenden Sonntag gibt es eine philosophische Matinee um 10.30 Uhr, so wie heute. Das Thema ist die Triebkräfte einer Gemeinschaft zwischen Individuum und Menge. Vortragende ist Alice Pechrige, Professorin für Philosophie an der Universität Klagenfurt und Gruppenpsychoanalytikerin. Ja, bei der Sie der Freundeskreis Kepler Salon Sie wieder zu Kaffee und einladen wird. Ja, danke vielmals fürs Kommen und nützen Sie heute den Ausgang noch bei Kaffee und Kuchen. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.